Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die meisten vermutlich schon, gar nicht weit von das. Ein paar Meter entfernt hat der Zwingli gewohnt, vor ungefähr 500 Jahren gelebt. Vor ungefähr 500 Jahren hat die Reformation stattgefunden in Zürich. Oder man könnte auch sagen, das Wiederentdecken von dieser wunderbaren und einfachen Botschaft vom Evangelium. Von dieser Wahrheit, dass Gott den Mensch liebt, dass Gott den Mensch bedingungslos liebt und bedingungslos rettet, ohne dass der Mensch irgendetwas von sich selber könnte dazu tun. Wir sind der Überzeugung, wir wollen auch in den ersten Gottesdiensten über das Thema reden, über ganz von Anfang an, vielleicht ganz neu, über das Evangelium zu reden, über die Botschaft von Jesus Christus, wo für jeden Mensch ans Kreuz gegangen ist, weil er jeden Mensch aus tiefstem Herzen liebt. Spannend ist, wenn man die erste Gemeinde anschaut, von der Bibel berichtet, wenn man in der Kirchengeschichte schaut, ja, wenn man vielleicht sogar in unserem eigenen Leben das feststellt, wie leicht man die einfache Botschaft vom Evangelium wieder vergessen kann. Was meine ich da damit? Nicht vergessen im eigentlichen Sinn, aber irgendwo die Grundlage kann verlieren, dass es eben frei ist, was Jesus für uns da hat. Dass es bedingungslos ist. Also nicht an eine Bedingung geknüpft. Und wir Menschen tendieren irgendwo durch, dorthin, dass wir gerne selber irgendwo noch etwas dazu tun, und vielleicht, dass Gott uns noch ein bisschen mehr liebt. Oder auch vielleicht, wenn wir es gut meinen, um irgendwo unseren Dank auszudrücken. Und ich glaube, das ist gar nichts zu sagen. Aber dort, wo die Grundlage nicht mehr ganz stimmt, dass es allein, wie der Luther es gesagt hat, allein durch Gnade, allein durch den Glauben, allein durch das, was in der Schrift steht, wenn das nicht mehr Grundlage ist, dann verschiebt sich ganz vieles von dieser Wahrheit. Und man läuft Gefahr, irgendwo reinzulaufen in seinem Glaubensdenken, wo einem vielleicht selber nicht gut tut, wo anderen nicht gut tut. Und ich glaube, so ist es wertvoll, immer wieder so zurückzugehen zu dieser ganz einfachen Botschaft. Zu dieser Reformation, wie sie vor 500 Jahren da stattgefunden hat. Es ist spannend, die Tendenz, ich habe das vorher schon gesagt, die ist schon auch in der Bibel zu sehen, dass der Mensch irgendwo sich schwer tut, etwas von Gott schenken zu lassen. Vielleicht merkst du das selber, wenn dir jemand etwas schenkt, ohne dass du etwas kannst zurückschenken. Die einen, denen fällt das vielleicht einfach, aber vielen ist manchmal gar nicht so angenehm, oder? Wenn du von jemandem beschenkt wirst und du kannst es nicht erwidern, du hast gar nichts, wo du etwas zurückgeben kannst. Und es ist noch spannend, die Bibel berichtet davon, von Menschen, die in so einer Situation drin waren, die gemeint haben, sie haben sich jetzt auch etwas bei Gott verdient. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, von denen rede ich, Lukas 15. Und dann sind sie zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus! Und sie haben ja schon ein bisschen Respekt vor ihm. Er ist doch irgendwo, sie haben ihn als Lehrer anerkannt. Aber sie haben gesagt, Jesus! Ich meine, wir sind die, die viel beten. Wo in die Synagoge gehen, wo die Gesetze halten, wo so viel Gutes tun. Warum bist du bei diesen Sündern? Warum bringst du so viel Zeit mit diesen Sündern? Du bist bei Prostituierten, Nutten. Du bist bei Zöllnern, Finanzbetrüger. Du bist bei all denen, die wir uns entfernen, weil sie doch so gottlos leben. Und wenn du doch den Anspruch hast, einer von Gott zu sein, ein Prophet, ein Gesandter, was suchst du mit diesen Leuten? Du isst mit ihnen, was stimmt mit dir nicht? Und ich glaube, die Reaktion und das, was Jesus nachher gesagt hat, ist ganz zentral, ich glaube auch für heute Morgen, um das Herz von Gott wieder ganz neu irgendwo mal können zu spüren und zu fassen. Wie hat Jesus reagiert? Er hat ihnen in dem ganzen Kapitel 15 vom Lukas-Evangelium angefangen aufzuzeigen, wie viel Gott daran liegt, das Verlorene zu retten. Lukas 19, dass Jesus selber gekommen ist, das ist seine Mission, sein Auftrag. Nicht um denen zu gratulieren, die eh schon perfekt sind. Klammern auf, wer ist denn wirklich perfekt? Aber es war seine Mission, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er erzählt verschiedene Geschichten in dem Lukas 15 von dieser Freude, die damit verbunden ist, wenn etwas verloren gegangen ist und man es wiedergefunden hat. Und die letzte Geschichte im Lukas 15, die möchte ich heute Morgen mit uns teilen. Und die werden wir auch in den folgenden Gottesdiensten, und der Raffi, Joachim und andere darüber reden werden, werden wir aufnehmen, also in dieser Anfangszeit. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich nehme an, die allermeisten kennen sie. Und die, die sie noch nicht kennen, ist kein Problem. Ich erzähle sie ganz kurz. Jesus hat sie erzählt. Denen, die ihm eben genau die Frage gestellt haben, was machst du da? Und er erzählt, schau, es war schon mal ein Vater, der zwei Söhne hatte. Ein reicher Vater. Der eine von diesen zwei Söhnen, der Jünger, hat gesagt, Vater, es ist Zahltag für mich. Ich möchte, dass du mir mein Erbe auszahlst. Ich will gehen, ich will mein Leben leben, ich will mein Glück suchen und ich finde, das steht mir zu, dass ich das jetzt überkomme. Und erstaunlicherweise hat der Vater, auch wenn ihn das sicher traurig gemacht hat, auch wenn er es vielleicht nicht ganz nachvollziehen konnte, aber er hat gesagt, ja, das ist gut, du kommst das Erbe über, das Geld über, du kannst damit machen, was du möchtest. Der zweite Sohn, der ältere Bruder, der war anders. Der hat gesagt, Vater, ich bleibe da bei dir. Ich arbeite für dich, ich bin dir treu und ich bin nicht so wie der andere. Und der andere ist raus in die Welt, hat sein Geld ausgegeben, hat viele Freunde gehabt durch das, weil er ja auch Geld gehabt hat, wahrscheinlich etwa dir mal einen Drink spendiert oder auch noch einen zweiten oder einen dritten oder eine ganze Flasche. Auf jeden Fall, wie es so ist mit dem Geld, wenn nichts Neues reinkommt, irgendwann, egal wie viel das man hat, ist es vorbei, ist es weg, ist es fertig. Und Jesus erzählt, er ist so arm geworden, dass er am Schluss bei der Soi sein musste. Er hat irgendwo einen Job noch gefunden als Schweinehirt. Er hat nichts mehr gehabt. Und das hat ihm irgendwann angefangen, Leid zu tun. Er hat irgendwann gecheckt, ja, vielleicht ist jetzt das gleich nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen. Und er hat so überlegt, eine Möglichkeit habe ich doch noch. Es gibt eine Möglichkeit, dass mein Leben noch ein bisschen besser ist, wie das, dass ich nicht einmal das Futter von der Säule fesse. Ich kann zurück zu meinem Vater gehen. Nicht als Sohn. Ich habe ihn ja irgendwo entehrt. Aber vielleicht als ein Diener, als ein Angestellter. Und das hat er gemacht. Er ist zurückgegangen. Und das Erstaunliche an dieser Geschichte ist das, wie der Vater ihn begrüßt hat. Er hat auf ihn gewartet. Er ist ihm entgegengerannt, als er ihn gesehen hat, mit weit ausbreiteten Armen. Er hat ihn in die Arme geschlossen, er hat ihn geküsst. Er hat gesagt, hey Sohn, schön, dass du wieder da bist. Er hat ihn heimgenommen in sein Haus, hat gesagt, hey Diener, holet das beste Kleid für meinen Sohn. Holt einen Ring für ihn, als ein Zeichen, dass er wieder mein Sohn ist. Schlachtet das Kalb, denn wir fasten miteinander. Mein Sohn, den ich gemeint habe, er ist verloren, ist wieder zurückgekommen. Und sie haben eine riesige Party gemacht. Und ich weiß nicht, ob wir uns so ein vorstellen können, wie es dem Sohn gegangen sein muss. Der hat sich einfach fast unverschämt lieben lassen von seinem Vater, obwohl er nichts dafür da hat. Obwohl er eigentlich durch alle Register durchgefallen ist. Obwohl er so ziemlich alles in den Sand gesetzt hat, was er hätte können, hat ihn doch der Vater einfach genommen. Und er hat gesagt, es ändert sich nichts, aber auch gar nichts an meiner Liebe und an dieser Tatsache, dass du mein Sohn bist. Der zweite Sohn, der ältere Sohn, war der einzige in dieser Geschichte, der sich nicht gefreut hat. Er ist wütig geworden. Vielleicht verstehen wir das Stück weit. Er, der die ganze Zeit daheim geschaut hat, der nicht vom Geld bezogen hat, nicht ausgegeben hat. Und jetzt muss er miterleben, weil sein Vater eine dicke Fete schmeißt für seinen anderen Bruder, der so einen Lebensstil gepflegt hat. Er hat sich aufgeregt. Er hat gesagt, Vater, ich habe nie ein Kalb bekommen, wenn ich mit meinen Kollegen feiern wollte. Und jetzt schlachtest du das beste Kalb, damit mein Bruder, der das Geld mit Nutten und mit Alkohol verprasst hat, jetzt kann feiern. Was geht da ab? Er ist wütig geworden und er hat sich nicht mit dem Vater mitfreuen. Ich glaube, beim näheren Anschauen von dieser Geschichte entdecken wir, was Jesus eigentlich möchte. Der Pharisäer, den Leuten, zu denen er geredet hat, die er sicher auch gern gehabt hat und auch von denen Respekt gehabt hat, hat ihnen etwas zeigen. Und zwar das, dass die Geschichte zwei verlorene Söhne kennt. Eigentlich müsste man sagen, die Geschichte der zwei verlorenen Söhne. Der eine verloren, weil er irgendwo in der Selbstverwirklichung sein Glück gesucht hat, sich gesagt hat, hey, ich nehme mein Leben selber in die Hand, ich kann unabhängig von meinem Vater glücklich werden. Was die Bibel sagt, wenn man es auf Gott bezieht, das ist eine Verlorenheit. Das andere ist aber eine Verlorenheit von dem, dass auch vom älteren Bruder, der irgendwo versucht hat, indem er sich an die Ordnungen haltet, an die moralischen Standards, die vielleicht die Heim gelten haben, an das, was man von ihm erwartet, indem er diese Sachen probiert hat, richtig zu machen, zu erfüllen. Auch das allein, weil er sich auf das etwas eingebildet hat, von dem aus eine gewisse Erwartungen auch an den Vater gehabt hat, auch eine Verlorenheit ist. Und ich glaube, es ist eine Geschichte, die sich so unglaublich gut auf unsere Herzen, auf unsere Situationen anwenden lässt. Ich merke es bei mir selber. Manchmal bin ich der jüngere Sohn. Manchmal bin ich der ältere Sohn. Dann, wenn mir Sachen gelingen und ich das Gefühl habe, ich kann Gott beeindrucken, ich vergleiche mich mit anderen, bin vielleicht besser als sie, dann geht irgendwo die Brust raus. Und man denkt, ja, Gott, du hast mit mir schon noch einen recht guten, auch im Boot. Und wie schnell zeigt man mit dem Finger auf andere und sagt, hey, schau mal, wie die leben. Und umgekehrt vielleicht auch, dass wir es eich machen in unserem Leben, weil wir das Gefühl haben, hey, das Glück ist auch noch außerhalb von Gottes Gedanken und Ideen zu finden. So mehr die moralischen Sachen halt. Spannend ist, ich glaube, beide suchen in ihren Handlungen oder beide Gesinnungen, beide Denkweisen suchen eigentlich das Gleiche. Sie suchen Liebe, sie suchen Erfüllung und sie suchen irgendwo Bestätigung von Menschen. Der sich anstrengt, alles richtig zu machen, um geliebt zu werden von Gott, von Menschen, konform sein in einem System, in einer Gruppierung. Genauso wie der sagt, hey, ich suche das Glück irgendwo. Die Verlorenheit zeigt sich aber in dem, keiner liebt den Vater als Person, sondern beide erhoffen sich eigentlich aus dem heraus etwas, was der Vater ihnen geben kann. Das Geld. Ich glaube, man sieht es beim älteren Sohn so gut. Es ist ihm nicht um den Vater gegangen. Er sieht seinen Vater, der sich vielleicht mit Tränen in den Augen freut, dass sein jüngerer Bruder zurückgekommen ist. Und sein Vater kommt vielleicht zu ihm und sagt, hey, hast du es noch nicht mitbekommen? Hey, dein Bruder, mein Sohn, der verloren war, ist wieder zurückgekommen. Und er hat sich nicht mit ihm freuen. Er hat nur sich selber gesehen. Er hat nur gesehen, hey, ich habe doch so viel geleistet, ich habe doch so viel gemacht. Und was ist jetzt der Dank? Man könnte vielleicht sagen, der Stolz war ihm im Weg in der Beziehung zu seinem Vater. Und beim jüngeren Sohn ist es irgendwo so die Unabhängigkeit, zu sagen, ich suche das Glück, die Erfüllung an einem anderen Ort. Beide irgendwo verloren. Und nachher kommt der Vater zum älteren Sohn Und er sagt ihm, hey, du hast doch alles. Es ist doch alles da. Alles gehört doch dir, genauso wie es deinem jüngeren Bruder gehört. Du musst gar nichts verdienen. Du musst gar nichts leisten. Komm doch auch ans Fest. Du gehörst genau gleich dazu. Aber nicht, und das sage ich jetzt, Klammer auf, wegen dem, was du geleistet hast, sondern weil du mein Sohn bist. Weil dir alles auch gehört, was mir gehört. Die ganze Liebe vom Vater, die ganze Gnade vom Vater, die ganze Vergebung vom Vater, das Materielle, einfach alles. Und Jesus erzählt nicht, wie die Geschichte mit dem älteren Sohn endet. Aber er konfrontiert die Schriftgelehrten, die Pharisäer, mit der Situation, dass Stolz uns auch die Trennung bringen kann zu Gott, zum Vater. Und er überlässt es eigentlich ihnen, was sie jetzt mit dieser Botschaft machen. Aber er wünscht sich, dass jeder zu ihm kommt. Und aus dem einfachen Grund, wie ich es am Anfang gesagt habe, weil es Gott liebt, das zu suchen und das zu retten, was verloren ist. Und ich glaube, genauso heute Morgen, ich kenne nur mein eigenes Herz. Ich weiß, dass ich immer wieder Rettung brauche. Nicht im Sinne von, ich rede da nicht von Himmel und Hölle und die Rettung, die man vielleicht als Christen so im klassischen Sinn versteht. Ich rede nicht in erster Linie von dem. Sondern ich rede vielmehr von dem, von unserer Zerbrechlichkeit, von unserer Sündhaftigkeit, von der Tatsache, dass wir das Leben, auch die Entwicklung des Lebens, nicht im Griff haben. Und dort immer wieder auch die Rettung von Gott brauchen. Für uns ganz persönlich. Jesus ist gekommen, um ein Fest zu bringen. In dieser Geschichte hat der Vater ein Fest gemacht mit seinem Sohn. Aber Jesus ist auch gekommen für dein und für mein Leben, um ein Fest zu bringen. Dass wir uns freuen können an dieser einfachen Beziehung zu ihm, auf dieser Grundlage vom Evangelium, gerettet und gerechtfertigt, ohne Verdienst und allein auf der Grundlage von dem, was er da hat. Und indem wir dem einfach vertrauen. Indem wir das einfach annehmen. Indem wir einfach uns unverschämt beschenken lassen. Von dieser Liebe und von dieser Gnade, von dieser Vergebung, die der Vater für uns hat. Ich lade euch ein, dass wir uns jetzt zum Schluss einfach noch einen Moment von der Besinnung nehmen, wo jeder für sich, dort, wo er ist, vielleicht, wenn du nur einen willst, aber diesen Moment kannst du Zeit nehmen. Und den Kontakt aufnimmst mit ihm da oben, wo ja auch sagt, ich bin euer Vater. Und wenn du sagst, ich brauche irgendwo einen Bereich in meinem Leben, Rettung, Hilfe, dann darfst du wissen, wenn du ihn anrufst, wenn du betest, wenn du mit ihm redest, dann ist es wie diese Geschichte. Dann ist er nicht mit verschränkten Armen da und sagt, ja, erzähl mal, was du denn willst. Sonst ist das Bild von dem Vater, der mit weit, weit ausbreiteten Armen, mit unglaublich grossem Verständnis für deine Situation, auf dich zurennt und es liebt, dich zu retten, dir zu helfen, in was für einer Situation du auch immer bist. Ist jetzt auch ein bisschen spontan, aber Sonja, wäre es möglich, dass wir irgendwo im Klavier noch ein bisschen im Hintergrund hätten und vielleicht zum Abschluss noch könnte das Lied dann singen mit dem Joachim. Aber lasst uns doch einfach so Zeit von der Besinnung noch nehmen von Gott, bevor wir dann zum Ende kommen von dem Gottesdienst. Einfach eine Zeit, wo jetzt jeder für sich, wenn er möchte, auch ein paar Gedanken mit Gott austauschen kann. Lukas 17, siehe, der Menschensohn Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist seine Leidenschaft. Das, was schwach ist, das, was kaputt ist, das, was zerbrochen ist, das, was verachtet wird von dir, von anderen, das zu heilen, das zu retten, das zu wiederherstellen und das zu lieben. Danke, Jesus, für deine so simple Botschaft. Danke, Jesus, für dein Herz. Obwohl er uns ganz genau kennt, all unsere Fehler, all unsere Schwächen, all unsere Versagen, uns trotzdem so fest liebt, jeder Einzelne in diesem Raum so fest liebt, dass er sein Leben hingegeben hat für jeden von uns. Wie viel mehr hilfst du uns nicht in allen anderen Bereichen in unserem Leben? Danke, Jesus, dass wir uns nicht einbilden müssen auf das, was wir vielleicht meinen, erreicht zu haben bei dir. Danke, dürfen wir alles, was wir gemacht haben für dich, sagen, Herr, ich habe es gern gemacht für dich, ich habe es aus Liebe zu dir gemacht, hoffentlich. Aber es ist nicht das, was zählt, dass du mich mehr oder weniger liebst. Es ist nicht das, was zählt, ob du mir mehr oder weniger vergisst, sondern das ist bedingungslos von dir. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, Jesus, dass jeder, der da ist, weiss, die Nähe zu dir ist nicht abhängig von dieser Kirche, nicht von dem Gottesdienst. Du bist genauso im Alltag bei uns. Wenn wir heimgehen, am Abend heute, wenn wir vielleicht allein sind, wenn wir ins Bett gehen, am Morgen, wenn wir aufstehen, um zu arbeiten oder sonst irgendwo arbeiten, Aufgaben von uns warten, du bist dort. Du bist der, der rettet, der hilft und was liebt, mit uns ein Fest zu feiern. Weil du möchtest, dass wir bei dir sind. Und dafür danke ich dir, Jesus.
Du warst schon vor der